Herzlich willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment. Mein Name ist Janine, ich bin Architektin und in meinem Baupodcast geht es um Architektur, Planung, Bauleitung und Baustellenrealitäten. Informativ, ehrlich und mit einer Prise Humor. Ein Must hier für alle Bauinteressierten. Heute wird gezaubert, denn Hand aufs Herz, wir Architektinnen sind ja alle ein bisschen Zauberkünstler. Wir erfüllen Wünsche, verwandeln Ideen in Räume und lassen Dinge entstehen, die vorher nur auf Papier existierten. Aber es gibt da einen Zaubertrick, der uns selbst immer wieder herausfordert. Und das ist das berühmte magische Dreieck im Bauwesen. Zeit, Kosten und Qualität. Drei Kräfte, die jedes Bauprojekt beeinflussen und sich gegenseitig austricksen, sobald man an einer Ecke zieht. Wer schnell und günstig bauen will, bekommt's selten perfekt. Und wer Premium-Qualität möchte, braucht Geduld und ein solides Budget. Und genau darüber reden wir heute, über die Kunst, dieses Dreieck im Gleichgewicht zu halten, ohne dass einem der Bauhelm vom Kopf fliegt. Mein heutiger Gast ist Roland Koser, Diplom-Ingenieur und freischaffender Architekt. Roland ist ein echter Experte, wenn es um Projektmanagement im Bauwesen geht. Er kennt die komplette Klaviatur von der Objektplanung über die Bauüberwachung bis hin zu den ganz großen Fragen der Bau- und Immobilienwirtschaft. Sein Ziel ist es, Bauherrinnen und Planende dabei zu helfen, besser mit ihrer Rolle im Projekt umzugehen und vor allem effektiver miteinander zu kommunizieren, um so erfolgreich Bauprojekte umzusetzen. Ja, ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist, Roland. Wir haben ja schon eine Folge aufgenommen. Herzlich willkommen zurück bei Kitty Bob.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Janine. Ich freue mich auch sehr, wieder bei dir Gast sein zu dürfen. Du sagtest es ja gerade, es ist jetzt 3 Jahre her, ich habe nochmal nachgeguckt.
Wahnsinn, okay,
ja,
krass.
3 Jahre, dass wir über das Thema Bedarfsplanung gesprochen haben und das passt jetzt hervorragend zu dem heutigen Thema, denn das magische Dreieck steht ja in direkter Verbindung zu diesem Bedarfsthema, wie du vielleicht weißt. Warum? Mhm. Der Bauer macht ja zunächst seine Bedarfsplanung. Mhm. Wenn er das nicht selbst tut, dann helft ihr ihm ja dabei in der Zielfindungsphase. Er bestimmt also Inhalt, Umfang und gewünschte Qualität seines Bauvorhabens. Mhm. Dann ergänzt er das um seinen Kostenrahmen, also das, was er ausgeben möchte, und seinen Terminrahmen, in dem er das umgesetzt haben möchte. Und auf der Basis kann er dann seine Projektziele formulieren. Und genau diese Projektziele, also Qualität, Kosten, Zeit, bilden dann die drei Eckpunkte von diesem berühmten magischen Dreieck.
Zauber, Zauber.
Genau, das Dreieck ist dann letztlich die Essenz. Ja. Seiner Zielsetzung. Ne?
Mhm. Genau, und da gehen wir jetzt gleich sehr detailliert drauf ein. Ich will nur einen Einschub machen, damit sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht wundern. Ich, Sauerländer-Mädel, habe es ja zu dir nach Berlin geschafft.
Ja,
und Berlin ist sehr laut.
Ja.
Genau. Es kann sein, dass wir ab und zu mal Rettungseinsätze mitkriegen und wir sind in einer wunderschönen Berliner Altbauwohnung, die eine wunderschöne Fassade hat, die auch unter Denkmalschutz steht,
so,
wenn ich das richtig gehört habe.
Ja.
Genau. Und die wird gerade saniert.
Ja.
Also das heißt, da wir hier in eurem wunderschönen Erker sitzen, kann es sein, dass ihr ab und zu ein paar Schleif-, Kratz- und Abreibe
Geräusche, genau.
Genau, hört, aber so habt ihr halt gleich mal direkt Baustellenfeeling.
Genau. Vorhin haben wir auch noch ein bisschen die Musik, den Musikgeschmack unserer Handwerker wahrgenommen.
Ja.
Das haben sie inzwischen aber abgeschaltet,
stimmt.
Gott sei Dank.
Ja.
Sonst wäre hier AC/DC und so angesagt.
Aber auch nicht schlecht.
Ja, auch nicht schlecht.
Also
ja.
Besser als dieses Bollerwagenradio, was du sonst immer so hörst. Nee, gut, also so seid ihr jetzt schon mal vorgewarnt, wenn ihr mal Geräusche hört, die ihr nicht so zuordnen könnt. Manche geben dafür sehr viel Geld aus, um das
genau.
in einen Baupodcast
ja,
einzubinden.
Ja, genau.
Und wir haben es jetzt. So, also du hast das ja gerade auch schon mal so ein bisschen angeteasert mit dem magischen Dreieck, mit Zeit, Kosten, Qualität, dass das natürlich auch Dinge sind, die man definieren muss, die zur Zielfindungsphase gehören. Also dieses magische Dreieck von Zeit, Kosten, Qualität, das gibt es ja jetzt nicht nur aus der Baubranche in unserer Bubble, sondern das hat ja mit Projektmanagement in ganz verschiedenen Branchen zu tun.
Ja, ja.
Daher ist das ja so eine Symbolfigur. Mhm. So, und wie lässt sich das jetzt so auf unsere Bauprojekte übertragen?
Ja, vielleicht nochmal zu der Geschichte. Also es ist in der Tat nicht für das deutsche Bauwesen entwickelt.
Nicht?
Nee. Das entstand schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Ach so.
Ja, in den USA. Und zwar sind die USA ja Vorreiter im Thema Projektmanagement gewesen. Ja, die Japaner auch. Ich weiß gar nicht, wer da zuerst war, aber die haben aus ihrer Industrie, auch aus der Autoindustrie vor allem, haben die schon in den vergangenen Jahrhunderten sozusagen gemerkt, dass man Projektarbeit am besten macht, um seine Ziele gut zu erreichen. Nicht einfach darauf losarbeiten, sondern man hat Projekte aufgesetzt. Und das magische Dreieck, nennen wir es mal nochmal so, obwohl so richtig magisch ist das Dreieck gar nicht, denn der Begriff suggeriert ja, dass irgendeine geheimnisvolle Kraft am Werk wäre. Das ist natürlich nicht so in Wahrheit.
Doch, die gibt es, das ist das Leben.
Ja, genau. Die geheimnisvolle Kraft ist das Leben an sich und auch das Baustellenleben per se, ne? Ist ja allen bekannt, die hier zuhören. Also da ist keine geheimnisvolle Kraft am Werk. In Wahrheit ist es einfach schlicht ganz ehrliche Arbeit, die dahinter steckt. Also eine realistische Planung, eine saubere Analyse, konsequente Steuerung und last but not least klare und ultratransparente Kommunikation. Was im Übrigen leider, insbesondere bei deutschen Bauprojekten, immer noch ein Problem darstellt. Man redet nicht richtig miteinander. Ne? Also nichts Magisches dafür, aber umso wirkungsvoller, wenn man es richtig macht. Insofern, also lange Rede, das ist in den USA entstanden, aus der klassischen Industrie und ist jetzt also kein neues oder theoretisches Konstrukt, sondern ist eigentlich in Fachkreisen das anerkannte Steuerungselement oder die Steuerungslogik jedes Projekts. Ja, gegen diese drei Zielfaktoren läuft ja alles, machen wir uns nichts vor. Kosten, Termine und Qualität sind letztlich die Zielsetzungen, die hinter allem stehen, was man da so treibt. Ja. Und die stehen in einem ganz zwingenden Abhängigkeitsverhältnis und das sollte man sowohl als Architekt, da weiß man es in der Regel, aber vor allen Dingen der Bauer sollte das wissen. Mhm. Ja.
Also Bauherr nennt man ja auch juristisch Endverbraucher, also das ist ja dann dieses unsexy Wort Endverbraucher, Endverbraucherin, weil das passt ja eigentlich auch auf alles und nicht nur auf die Baubranche, da sind wir ja bei dem Dreieck mit diesem schnell, günstig, hochwertig, am liebsten alles zusammen, das ist ja immer so unsere eierlegende Wollmilchsau. Ne?
Ja. Aber ja, wobei, kleine Korrektur, Endverbraucher bei Bauherren ist eigentlich nur der Verbraucherbauherr.
Der Private, ne?
Privat muss man auch nochmal unterscheiden. Ne? Also es gibt den öffentlichen Bauherrn und den privaten Bauherrn. Und der private Bauherr, da gibt es die institutionellen Bauherren, also was weiß ich, irgendeine Gesellschaft,
so, ne?
Eine GmbH oder ein Bauherr oder eine Aktiengesellschaft, das sind ja auch Private. Mhm. Aber dann gibt es noch den Privatprivaten, also den Verbraucherbauherrn.
Genau,
ne?
Ja.
In der Tat ist das nochmal eine Unterscheidung wert, weil da steht einer allein im Feuer, bei einer GmbH ist es ein Geschäftsführer, der im Zweifel ja, zwar auch haftet, aber nicht in dem Maße. Ne?
Ja.
So ist das. Ja. Also das magische Dreieck ist also kein neues oder theoretisches Konstrukt, sondern ist die anerkannte Steuerungslogik jedes Projekts. Mhm. Ob das jetzt ein Bauprojekt ist oder wir bauen einen neuen Golf. Aber natürlich auch von Bauprojekten. Das hat man auch relativ bald erkannt. Das Thema Projektsteuerung ist jetzt bei Verbraucherbauherren vielleicht nicht so im Fokus. Bei meinen Bauherren schon. Ab einer gewissen Dimension des Projekts, ab einer gewissen Projektkomplexität würde ich auch jedem Bauherrn, der keine eigene Bauabteilung hat, empfehlen, sich mit dem Thema Projektmanagement und Projektsteuerung mal auseinanderzusetzen. Aber das führt jetzt auch ein bisschen weit. Es ist ein Thema und entweder steuert der Architekt mit, obwohl er es gar nicht im Auftrag hat, auch ein Thema für sich, ja, oder der Bauherr muss steuernd eingreifen. Da kommen wir aber jetzt nachher noch mal ein bisschen detaillierter zu. Auf alle Fälle muss einem von beiden, am besten beiden, klar sein, dass die drei Eckpunkte Zeit, Kosten und Qualität in einem zwingenden Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen Und es sollte der Bauherr auch wissen, dass zum Beispiel dieser Eckpunkt Kosten nicht eindimensional ist, sondern es gibt eine zweite Dimension. Wir haben einmal die Investition für das Objekt, bis es dann als Neubau irgendwo steht. Und dann haben wir die Nutzungskosten für das Objekt im Lebenszyklus, über die 60 oder 80 Jahre, je nachdem, wie lange das Gebäude so eine Halbwertszeit hat. Denn man kann, was die Zielsetzung angeht, natürlich auch dahin eingreifen und sagen, ich will nicht nur die Investitionskosten, was weiß ich, bei 5 Millionen belassen, ich will aber auch die Nutzungskosten bei, was weiß ich, 200.000 Euro pro Jahr liegen haben, also Energiekosten, Instandhaltung, Instandsetzung, den ganzen Kram. Aber das wird jetzt zu weit führen, insofern lassen wir das mal bei der reinen Investition und machen das mal in einem anderen Podcast. Also fürs
Bauwesen. Noch ein Thema.
genau. Im Bauwesen konkret wäre das also so: ein Bauherr, der zum Beispiel sagt, ich will die Bauzeit verkürzen, ich will jetzt schneller als gedacht. Das hat natürlich unmittelbar Auswirkungen auf die Kostenseite. Ich meine, man kann schneller bauen. In den Hochhausprojekten in Frankfurt wird schnell gebaut, weil Zeit ist Geld. Ja, aber die arbeiten dann auch Tag und Nacht, haben dann eine Sondergenehmigung dafür, muss dort auch sein, weil tagsüber ist die Innenstadt voll mit Autos.
Kriegst du wahrscheinlich gar nichts angeliefert.
Kriegst du gar nichts gescheit angeliefert und so Sachen. Ja. Also die arbeiten in Schicht, 24 Stunden und noch am Wochenende. Und das wird dann natürlich abgestimmt, aber das kann man machen. Aber das kostet dann Geld. Also wenn du schneller bauen willst, musst du mehr Geld in die Hand nehmen. Oder die Qualität leidet. Ja, du kannst natürlich noch schneller bauen und dann hudeln die Handwerker. Umgekehrt, wenn ich bei gleichem Budget mehr Qualität will, kann es sein, dass man besser planen muss vorher. Ne? Kostet dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld. Aber ja, und dann auf die höhere auf die hochwertigere Ausstattung achten, das kann einfach Zeit kosten. Und der Begriff magisch beschreibt dabei eigentlich eine Täuschung, jetzt mal unter uns. Ne? Also magisch ist das eher nicht. Denn viele Bauherren glauben dann, sie könnten alle drei Parameter gleichzeitig maximieren. Das geht eigentlich nicht. Man kann sie zueinander optimieren. Ja? Okay. Die Kunst besteht jetzt also darin, eine richtige Balance zu finden zwischen diesen drei Parametern und das dann auch transparent zu kommunizieren, wo denn die Prioritäten sind. Ja. Denn das ist wichtig. Als Bauherr muss man dann einfach auch mal innerhalb dieser drei Parameter sagen, was davon ist mir am wichtigsten. Ja. Will ich die höchste Qualität und das andere, Kosten und Termine, sind dann zweitrangig? Oder will ich nur schnell fertig sein, weil ich mein Weihnachtsfest oder mein Betriebsjubiläum drin feiern will? Dann muss ich vielleicht auch mehr Geld in die Hand nehmen und vielleicht auch eine andere Qualität aussuchen. Und das hat alles seine Abhängigkeiten.
Das heißt dann zusammenfassend, das sind auch dann so diese typischen Missverständnisse zwischen Bauherren und Architektinnen, planenden Projektsteuerern. Also dass man wirklich, wie du das gerade auch gesagt hast, transparent, offen kommunizieren sollte. Okay, das hat die und die Einflüsse. Und jetzt gebt an, was ist euch am wichtigsten.
So ist das.
Ne? So. Genau. Weil wenn jetzt der eine, also ich mache jetzt viel für private Bauern, also für privat,
ja,
genau. genau. Weil ich da einfach Spaß dran habe, denen so ihr Heim umzugestalten neu zu bauen. Da ist das ja auch oft so, dass es da auch viel um Qualität geht, ne? Weil dann werden besondere Fliesen ausgesucht. Oder bestimmte Sachen noch über einen Schreiner, sei es Möbelstücke im Bad oder besonders schöne Faltwerktreppen etc. Das sind ja dann auch so Dinge, die sind halt auch nicht mal eben verlegt. Ne? Also ja. Je nachdem, was dann da auch einfach als Fliesen reinkommt. Und da kann ich nicht als Bauherr erwarten, dass dann innerhalb von 3 Tagen mein Bad fertig ist. So, ne?
Genau.
Aber das muss man kommunizieren, dass diese Erwartungshaltung halt passt.
Es ist auch ein Unterschied, ob du eine hochwertige Fliese aus Italien einfliegen lässt oder ob sie vom Baumarkt um die Ecke holst.
Ja.
Ne? Das eine ist die Zeit und das andere sind natürlich auch die Kosten. Ne?
Ja.
Also in der Tat, ja, das ist so.
Und das hattest du ja jetzt auch schon grob an oder in deiner Erzählung oder Erklärung drin, bei dem, wenn wir, also wir schauen jetzt mal, dass wir uns die einzelnen Faktoren angucken. Du hast gerade schon über Zeit gesprochen. Klar, irgendwie wiederholt sich dann auch einiges, weil es halt zusammenhängt. Nur man versucht es ja auch so ein bisschen chronologisch aufzuteilen. Also bei dem Faktor Zeit gehört halt immer viel Geduld natürlich dazu, auch gute Planung. Auch je nachdem, was Bauherren vorhaben, können das auch längere Genehmigungsverfahren auf einmal sein oder dass ich mehr Fachplan da einfach mit rein brauche. Also wir reden ja jetzt nicht nur über Baustellenphasen, also um die Realisierungsphase, sondern auch erstmal in diesem ganzen Planungsverfahren, in diesem Planungsprozess.
Ja.
Ne, weil je nachdem, was noch so an Anforderungen kommen, dann musst du vielleicht auf einmal doch noch einen Bauphysiker mit einschalten, weil du sagst, okay, Innendämmung müssen wir hier machen, bitte rechnet einmal lieber durch, ehe wir uns irgendwo falsche Wärmebrücken einfangen.
Genau.
Ne? So.
Ja, ja,
einfach mal als plattes Beispiel.
Ja.
Und was du gerade sagtest, Einfluss von Lieferketten, dann gerade die Genehmigung, Fachkräftemangel, das sind natürlich dann alles so Punkte, die dann wieder komplett in dieses Zahnrad-Uhrwerk quasi dann wieder irgendwie Sand reinwerfen, oder?
So ist das. Also das magische Dreieck, bleiben wir ruhig bei dem Begriff, wird ja als gleichseitiges Dreieck dargestellt. Mhm. Ja? Ist natürlich erstmal eine schöne Grafik.
Natürlich, und wir mögen ja alles, was schön ist.
Und die stehen da so gleichberechtigt.
Mhm.
Wie wir jetzt schon rausgearbeitet haben, ist diese Gleichberechtigung wahrscheinlich gar nicht möglich. Ja? Es gibt irgendeine Priorität des Bauherrn.
Mhm.
Für eine Definition, wenn er sagt, ich hätte gerne die Qualität, dann, und mit Qualität ist durchaus auch mehr gemeint, das ist nicht nur die Qualität der gebauten Realität, sondern auch ihres Umfangs. Und auch ihres Inhalts. Also eine Lagerhalle hat einen anderen Inhalt als ein Krankenhaus.
Mhm.
Und erfordert auch eine andere Qualität und hat auch einen anderen Umfang. Also von mir aus auch in Quadratmetern. Ne? So, und diese Qualität mit Inhalt und Umfang hat einen Preis, einen realistischen Preis. Wenn man als Bauherr diesen Preis falsch einschätzt und sagt, ich hätte gern ein Krankenhaus für 10 Euro, dann ist ja jedem klar, das geht nicht.
Mhm.
So, und es gibt nur eine Wahrheit. Das, was an Inhalt und Qualität definiert ist, kostet das. Und wenn man es ganz ehrlich macht, dauert es auch genau so lange.
Mhm.
Und die Sorge jedes Bauherrn ist halt, dass er, wenn er was sagt, was er will, dass er da übervorteilt wird beim Preis oder bei der Zeit. So nach dem Motto, die haben ja alle keine Ahnung, das kostet doch eigentlich viel weniger, die schaufeln sich die Taschen voll oder die bauen nur so langsam, weil.
Mhm.
Da gibt es natürlich ein Optimum. Für diese Qualität und den Inhalt gibt es eine realistische Preisfindung und es gibt auch eine realistische Zeit.
Mhm.
Und dieses Optimum muss man halt als Bauherr zusammen mit seinem Architekten rausfinden. Und dann muss man aber auch vertrauen können und sagen, okay, so ist es. Und das ist dieses Optimum.
Mhm.
Ja, und das muss man aber rausarbeiten. Und meine Wahrnehmung im Umfeld der Bauherren insbesondere ist, dass sie sich da gegenseitig in die Tasche lügen.
Mhm.
Sie glauben, das, was ich hier will, kostet nur so viel und dauert nur so lange und vertrauen da den Fachleuten nicht. Und das ist ein Riesenproblem, weil also es stellt sich erstmal die Frage, was versteht denn der Bauherr unter schnell?
Mhm.
Und was versteht er unter günstig?
Mhm.
Und was versteht er unter hochwertig?
Mhm.
Vielleicht sind seine drei Projektziele Qualität, Kosten und Termin ja durchaus erreichbar, ja?
Mhm.
Sofern er realistisch bleibt und sofern der Architekt ehrlich bleibt. Wenn der Bauherr einen Porsche will, zum Preis von einem Golf, dann wird das nicht gehen.
Mhm.
Das geht beim Auto nicht und das geht beim Bauen auch nicht. Wenn er mit dem Auto in einer Stunde von Hamburg nach München fahren will, kann er versuchen, wird nicht gehen. Und wenn er ein Krankenhaus bauen will, dann kriegt er das eben nicht in einem Jahr gebaut. So, und da muss man einfach ehrlich sein. Und genau dieses unrealistische Denken sehen wir bei den großen gescheiterten Bauprojekten. Mhm. Und da, wir sind jetzt in Berlin, erzählen wir mal was von BER, alle schon gehört. Ursprünglich sollte der neue Hauptstadtflughafen 2 Milliarden Euro kosten und bis 2011 fertig sein. Und am Ende hat er 7 Milliarden Euro gekostet und wurde 2020 eröffnet. 14 Jahre Bauzeit statt 5 Jahre Bauzeit. Mhm. Warum? Oh, bleiben wir nochmal bei einer anderen, damit wir nicht über Berlin herziehen. Elbphilharmonie, auch in aller Munde gewesen, für 77 Millionen geplant, Fertigstellung 2010 und dann wurden es 800 Millionen oder sogar mehr und Eröffnung 2017. Also mehr als das Elffache an Kosten und 7 Jahre Verzögerung. Mhm. Und was ist passiert? Erstens, in beiden Fällen unrealistische Anfangsbudgets. Wenn man sich hätte ehrlich gemacht, aber das ist ja immer ein politisches Ding bei diesen Großprojekten. Mhm. Diese ersten Kostenschätzungen wurden also politisch oder auch strategisch optimistisch angesetzt, damit man es überhaupt genehmigt bekam. Man wusste aber insgeheim, dass es viel teurer wird und hoffte, dass es später irgendwie gelöst wird. Mhm. Irgendwie lösen wir das oder wir kriegen auf alle Fälle keinen Stress mehr. Das Projekt wird nicht gestoppt, wenn es mehr kostet. Ne? Zweitens, also erstmal unrealistisch, dann unvollständig den Bedarf definiert. Mhm. Der Bauer hat also Inhalt, Umfang und Qualitätsanforderungen seiner Projekte da nicht klar bestimmt, bevor er den Termin und den Kostenrahmen hatte. Und er hat zum Beispiel bei BER ganz klar vergessen zu entscheiden, welche Kapazität brauchen wir denn für diesen Flughafen. Ne? Wie groß machen wir den denn? Welche Standards sind erforderlich? Das wurde dann alles während der Planung und während der Bauphase immer wieder neu diskutiert. Dann haben sie geändert. Mhm. Und was es bedeutet, nach einer Auftragserteilung an einen GU zum Beispiel, wobei das waren, glaube ich, Einzelvergaben sogar, dann was zu ändern, das kostet Geld und Zeit. Weil die sagen, ja, klar, kannst du machen, aber hier. Ne? Drittens, eine fehlende Machbarkeitsprüfung. Der Architekt oder wer auch immer da geplant hat, hat die Grundlagenermittlung nicht ausreichend genutzt, um zu prüfen, ob die Projektziele überhaupt zusammengehen. Ne, das ist ja eine Grundaufgabenstellung in der Grundlagenermittlung. Passen denn die Ziele des Bauherrn überhaupt übereinander? Also passt zu der inhaltlichen Darstellung, was er will und den Qualitäten, die er will, passt da der Zeitplan und der Kostenrahmen? Ne? Ja. Also das war alles nicht gemacht und dann eben die permanenten Änderungen. Das war in der Elbphilharmonie ganz schlimm. Da haben sie dann irgendwann entschieden, um das finanzieren zu können, bauen sie Luxuswohnungen oben noch über den Saal. Und beim Hauptstadtflughafen haben sie ja festgestellt, dass dann aufgrund des Stresses, den sie da in der Planung verursacht haben, eine komplett falsche Brandmeldeanlage eingebaut hatten. Und das musste alles erneuert werden. Im Ergebnis, das Dreieck wurde von Anfang an in beiden Projekten falsch aufgespannt. Und während des Projektverlaufs wurde dann immer wieder dran rumgedreht. Mhm. Und mit der Konsequenz, es ging schief. Und das sollte man eben vermeiden.
Es folgt Werbung für den Kooperationspartner dieser Podcast-Folge. Wenn wir über das magische Dreieck im Bauwesen sprechen, also über Zeit, Kosten und Qualität, dann geht es im Grunde um die tägliche Realität jeder Architektin und jedes Architekten. Wir alle wissen, diese drei Faktoren hängen untrennbar zusammen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir Werkzeuge nutzen, die uns helfen, diese Balance zu halten. Von der Entwurfsidee bis zur Umsetzung auf der Baustelle. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Allplan, einem CAD-Programm, das mich schon durch Studium begleitet hat und das ich heute in meiner Selbstständigkeit intensiv nutze. Mit Allplan kann ich Projekte nicht nur kreativ entwerfen, sondern auch realistisch planen, Bauphasen strukturieren, Mengen und Massen präzise ermitteln und die Qualität meiner Planung so dokumentieren, dass alle Beteiligten, also von der Bauherrschaft bis zur Bauleitung, auf derselben Grundlage arbeiten. Und genau das ist es, was im magischen Dreieck zählt. Klarheit, Transparenz und gute Kommunikation. Denn wenn die Planungsgrundlage stimmt, lassen sich Zeit, Kosten und Qualität viel besser in Einklang bringen. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Tool seid, das euch nicht nur gestalterisch, sondern auch organisatorisch unterstützt, schaut euch Allplan von Nemagic unbedingt mal an. Den Link zur Website und zur Testversion findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Was du gerade wegen Politik auch angesprochen hast, das habe ich auch in meinem baulichen Umfeld oder beruflichen Umfeld miterlebt. Wenn man jetzt mit dem öffentlichen Bauherrn zu tun hat, wo man eigentlich auch seinen Bauzeitenplan hat und eigentlich funktioniert alles gut und du hast irgendwie am Anfang super deine Ziele definiert. So, und dann ist irgendeine Sache, sei es eine Wahlen stehen an oder ach, wir müssen mal wieder, weil die Presseabteilung hat gesagt, wir müssen mal wieder irgendwie einen schönen Artikel raus posaunen, wo man dann wirklich auf einmal Druck von der Seite bekommt, so das und das muss jetzt fertig sein, weil Herr Bürgermeister muss sich jetzt in dem Raum schön präsentieren, damit wir entweder Wähler gewinnen, ne, es geht voran. Das sind auch so Sachen, das finde ich so schlimm, weil das ist dann etwas, nur wieder, damit man diese Show nach außen hat, macht man alle verrückt oder auf einmal, ja, das durchkreuzt dann alle Pläne, selbst wenn du zugesehen hast, dass du es vernünftig aufgebaut hast.
Das ist ein Riesenproblem und das, also als Architekt wird man ja ausgebildet, um von A nach B zu kommen. Ne? Ja. Das muss ich tun, damit ein Projekt fertig wird. Eine Ausbildung als Bauherr gibt es nicht. Das finde ich wirklich schlimm. Es gibt ja. Und es ist sogar schlimm bei öffentlichen Bauherren, die eigene Bauämter haben, denn die müssen eigentlich wissen, dass das so nicht geht. Also so zwischen Reingrätschen mit irgendwelchen Neuigkeiten, das tangiert ja jedes Projekt. Und das muss auch jedem Bauherrn klar sein. Da kann man eigentlich nur gegenwirken, indem man sich entweder ganz am Anfang bereits sehr intensiv mit seinem Bauherrn darüber auseinandersetzt, was das ist. Er kann das ja alles tun. Mhm. Ich meine, er kann immer reingrätschen. Man muss nur wissen, dass das Konsequenzen hat. Mhm. Und das muss man als Architekt seinem Bauherrn ganz am Anfang mal sagen. Und immer dann, wenn er grätscht, muss man ihm auch sagen, okay, du kannst jetzt hier reingrätschen und du kannst alles ändern, aber ich sage dir eins, damit ändert sich das und das und das und zwar so und so und so. Und das kannst du tun oder wir lassen es so, wie es war. Mhm. Also mein Credo ist ja, mach deinen Bedarfsplan am Anfang, lieber Bauherr, und halt dann den Mund am besten. Denn jede Änderung im Planungs- und Bauablauf führt zu Terminverzögerung und in der Regel beim Bauen sowieso zu einer Kostenerhöhung. Mhm. Und das muss man sich nicht antun. Man kann doch ganz am Anfang ganz klar sagen, was man will, und dann ist man ruhig und lässt die Fachleute machen. Mhm. Ich seh ein, das ist natürlich vom grünen Tisch, schön gesagt. Es gibt ja immer mal Gründe. Keine Ahnung, dann springt ein Hauptmieter ab und man hat einen neuen Mieter und dann muss man mit dem da womöglich am Programm was ändern. Ja, dann ist das so. Aber dann muss er auch akzeptieren, dass das nicht zum gleichen Preis geht. Ja. Ja. Und,
ja. Oder dass halt dann auch wieder seine Zeit braucht, ja, um das einzuplanen. Das. Ja, ne? Genau. Ich meine, ich wieder im Kleinen, mir fällt sofort natürlich ein, so bei Bauen im Bestand, meistens hast du keine Statik oder es wurde anders gebaut, als es da in der Statik war. Was weiß ich, die Stütze steht irgendwie einen Meter weiter weg. Mhm. Du reißt die Wand ab, die drumherum war, und auf einmal passt irgendeine Planung nicht mehr. Ja, ne? Ja, das sind natürlich so diese Herausforderungen und Unvorhersehbarkeiten. Ja. Da muss man damit umgehen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Aber das ist halt wieder dieses, wo ich so sage, das ist halt Leben. Ja, ne? Ja. So. Aber alles andere, was du irgendwie so halbwegs steuern und vorhersehen kannst, wenn du das schon halt frühzeitig hinkriegst, dann bist du eigentlich schon mal auf einem ganz guten Weg.
So ist das. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, zwischen Bauern und Architekten gibt es ja häufig das Missverständnis, der Bauer glaubt, er kann in eine Planung gehen, ohne so richtig argumentieren zu können, was er eigentlich will. Mhm. Das hat man übrigens beim Gesetzgeber auch festgestellt und hat dann den Paragraph 650p eingeführt, ja, der euch ja oder uns als Architekten tangiert und hat dann die Zielfindungsphase eingebaut. Also wenn der Bauherr keine eigene Zielsetzung hat und keinen Bedarf definiert hat vorher, bevor er zum Planer kommt und sagt, hier, da guck, was ich will, dann müsst ihr es ja sozusagen erarbeiten. Ne? Mhm. Ist diese neue Aufgabe verbunden mit einer Kosteneinschätzung? Mhm. Haben wir ja schon zwei der drei Eckpunkte des magischen Dreiecks. Ja? Die Zielfindungsphase erzeugt praktisch den Inhalt, wo ihr auch die Qualität und den Umfang definiert. Mhm. Und ihr habt eine Kosteneinschätzung, ihr habt ja die Kosten definiert, dann gehört eigentlich noch die Zeit dazu. Mhm. Und dann ist das, was der Bauherr eigentlich aus meiner Sicht selber machen müsste, ganz am Anfang. Mhm. Ist ja auch noch eine heiße Kiste. Diese Zielfindungsphase wird ja in der HAI gar nicht erwähnt. Ja? Mhm. Noch nicht. Mal sehen, was die
was nächstes Jahr kommt.
Bringt. Aber ja. Ich fürchte, ja gut, mal sehen. Auf alle Fälle müsste diese Zielfindungsphase eigentlich auch separat honoriert werden. Mhm. Manche werden es dann akquisitorisch tun, vielleicht dann auch in dieser akquisitorischen Idee nicht besonders intensiv betreiben. Das wäre schade, weil die richtig großen Fehler in dieser Geschichte bei der Projektzielsetzung, die werden ganz am Anfang gemacht. Mhm. Wenn der Bauherr sich nicht klar ist, was er will, und der Architekt nicht in der Lage ist, das herauszukitzeln, oder er glaubt zu wissen, was der Bauherr will, und der Bauherr glaubt, ausreichend kommuniziert zu haben, was er will, aber es passt nicht überein, und dann kommt am Ende eine andere Planung raus, als der Bauherr glaubt, und dann streitet man sich in der Vorplanung oder in der Entwurfsplanung. Das ist eine Katastrophe. Mhm. Ja, das sollte man vermeiden. Also ich plädiere, lieber Bauherr, mach deine Hausaufgaben, bevor du einen Architekten beauftragst, mach deine Bedarfsplanung, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen.
Die Folge wird in den Shownotes verlinkt.
Und, ja, genau. Und mach deine Bedarfsplanung zur Aufgabenstellung für den Architektenvertrag zum Beispiel. Mhm. Also dann weiß der Architekt, was er zu planen hat. Mhm. Und wenn der Bauherr dann noch sagt, was das kosten soll und was das an Zeit auch kosten soll und daraus Beschaffenheitsvereinbarungen strickt, das ist natürlich gemein von mir jetzt, dass ich einführe, ja, aber bei größeren Projekten ist das durchaus üblich. Mhm. Dann hat er sogar eine Handhabe, wenn das nicht erreicht wird als Ergebnis. Mhm. Ja. Aber dann muss er natürlich auch professionell sein. Mhm. Und die Aufgabe des Architekten ist dann spätestens mit der Grundlagenermittlung zu prüfen, ob diese Zielsetzung, Bedarf, Kosten, Termin, ob die überhaupt realistisch zusammenpasst.
Ja. Das sind auch so Sachen, das habe ich gelernt, da auch klar zu kommunizieren und mich abzugrenzen. Also ich habe ja immer so einen Erstfragebogen, dass ich schon mal so ein bisschen so abfragen kann, was haben Sie vor, welche Leistungspakete brauchen Sie, ne? Was sind Ihre Must-Haves, Nice-to-Haves, ne? Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit vor und so. Und es gibt immer zwei Sachen, die in den meisten Fällen unrealistisch sind. Das ist Kosten. Wenn ich dann halt, die Pläne sehe, also wenn wir jetzt bei Bauen im Bestand sind, und das Thema Zeit.
Ja.
So, und das sind auch Sachen, wo ich sehr schnell dann schon immer offen mit denen rede und dann halt sage, so, erstmal sehen wir jetzt zu, dass wir die Planungsphase vernünftig machen, dass wir dann, sobald die Genehmigung da ist und wir die Handwerkerangebote haben, so, und dann schauen wir, wann macht ein Beginn Sinn? Ne? Also was weiß ich, bei uns jetzt auf dem Land gibt es tatsächlich auch noch Neubaugebiete, ne? Die müssen dann manchmal auch erstmal erschlossen sein, ne? So, und das, dann verzögert sich das wieder, bis auch mit allem Wetter abhängig. Und das merke ich dann, weil die sind ja auch alle nicht doof. Also die können das dann wirklich nachvollziehen. Ich meine, das ist ja auch eigentlich immer so ein Wunschgedanke, der dann oft kommt, am liebsten halt auch schnell fertig. Nur wenn man denen das dann einmal erklärt, dann stecken die da auch mit drin. Und wenn da einer unbelehrbar ist, das war zum Glück bis jetzt nicht, wobei ich jetzt auch mal einen hatte, irgendwie, ja, möglichst schnell und ganz billig, habe ich gesagt, nee, ich gehe sowas ganzheitlich an, da sind sie dann bei mir falsch. So. Und dass man dadurch halt wirklich so ein Projekt dann auch gesteuert bekommt, weil ich habe jetzt den Fall auch gehabt, da waren wir seit Anfang des Jahres im Gespräch und die sind jetzt erst im Herbst gestartet, weil das gedauert hat, bis Häuser aus der Familie auf meine Bauherren übertragen worden sind oder Kaufprozesse abgeschlossen worden sind, weil es ewig gedauert hatte, Termin Bankberater oder Notar oder irgendwelche Überlegungen waren, man über so ein paar Sachen noch nicht einig war. So, und jetzt ist es ganz blöd, weil jetzt sind wir in so kalten Phasen, wo du, was weiß ich, zum Beispiel Fenster rausreißt oder eigentlich eine Dachsanierung machen willst und sowas. Und auf einmal bist du ein Jahr weiter.
Ja.
So, ne?
Ja, man müsste eigentlich alle diese Details mit betrachten bei diesen Analysen. Ne? Wie lange dauert es? Da muss man natürlich durchaus auch das Wetter im Blick haben. Ja? Ja. Man kann nicht unbedingt bei einer Altbausanierung das Dach abdecken, wenn hier gerade der Novemberregen runterhaut. Ne? Klar, manchmal geht es nicht anders und es gibt, das geht natürlich, man kann auch im November ein Dach abdecken. Mhm. Also wir haben hier in Berlin, steht hier in der Nachbarschaft, eine große Dachsanierung an. Da haben sie über das Dach ein großes Zelt gebaut. Ja? Geht auch, aber kostet Geld.
Käseglocke,
dass es nicht reinregnet. Ja. Ich meine, die sanieren ja bei laufendem Betrieb. Da wohnen 20 Parteien drin. Ne? Die wollen an Weihnachten nicht mit nassen Füßen im Wohnzimmer sitzen.
Ja, ja.
Ne? Also,
ja.
Ja, geht alles.
Ja, unrealistische Zeitvorgaben. Sie erwischen einen immer wieder. Egal welche Projektgröße, egal welche Bauherrenart. Wie gehst du damit um? Oder bei vergangenen Projekten? Hast du da irgendwie wie Tipps?
Ich mache unrealistische Zeitvorgaben einfach transparent. Erklär ihm, was geht und was nicht geht. Also ich rechne ihm einfach vor, was in diesen Zeiten, die er vorgibt, machbar ist. Und in der Regel wird es so sein, deswegen eben unrealistisch, dass es nicht funktioniert. Und wie mache ich das? Ich gehe einfach systematisch vor. Ich erkläre ihm, dass, um ein Haus zu bauen, man planen muss. Und da gibt es Leistungsphasen, ne? Von 1 bis X, die nach Hawaii die und die Inhalte haben dürften. Und wenn er das alles ordentlich abgearbeitet haben will, dann dauert das eben. Dann gibt es Genehmigungsverfahren. Man muss ja wahrscheinlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, so ein Projekt genehmigen lassen. Und diese Genehmigungsdauern, die sind natürlich von Genehmigungsbehörde zu Genehmigungsbehörde mal unterschiedlich.
Ja.
Das muss man dann erstmal eruieren womöglich und rauskriegen, was geht denn hier gerade? Oder haben die gerade einen Personalengpass? Oder stellen die gerade auf elektronische Baugenehmigung um?
Oh ja, ganz schlimm.
Na gut, dann...
Es gibt Architektenfreundinnen, da spinnte immer das System, dass sie sich gar nicht registrieren konnten.
Ach.
Als, ne, weil du musst dann dich erstmal anlegen.
Dann brauchst du ein halbes Jahr, um dich zu registrieren.
Genau.
Und dann, nee, sowas. Oder viele Bauherren denken ja gut, und dann haben wir geplant, dann bauen wir. Ja, zur Planung gehört nicht nur Zeichnen, sondern vielleicht auch das, was nicht zeichenbar ist, auch zu beschreiben. Also den Leistungsbeschrieb zu machen, dann Vergabeunterlagen daraus zu basteln und dann auch noch auszuschreiben und den Firmen genügend Zeit zu lassen, dass sie kalkulieren können. Und dann auch noch mit diesen Firmen mal ein Gespräch zu führen und dann einen Auftrag zu erteilen und denen dann auch noch den Projektvorlauf zu lassen, dass sie ihr Material bestellen können. Und das
und
dauert
die, und die Baustelle vorher mal abschließen können.
Ja,
das kommt ja auch noch
auch
dazu.
Noch, genau. Also
man ist ja nicht allein auf dem Planeten.
Ausschreibungsfristen, Vergabefristen. Dann kommt erst die tatsächliche Bauzeit. Und das denken ja viele Bauherren nicht. Also die Hälfte einer Gesamtzeit für ein Projekt ist nur die Bauzeit. Die andere Hälfte ist das, was vorher notwendig ist. Ne? Und da denken viele, das geht doch schneller. Na klar, man kann auch hin und her schnell planen, aber so wird es dann halt auch. Ja? Also lange Rede, ich rechne ihm das alles vor, dann addiere ich noch einen Puffer dazu für die Risiken, die da so sein können. Es gibt Wetterrisiken, es gibt die Erkenntnis, obala, wir haben ein Kampfmittel im Grundstück. Obala, wir haben eine alte Römersiedlung gefunden, jetzt müssen erstmal die Archäologen ran.
Ja, stimmt.
Obala, wir haben hier eine Kontamination im Erdreich, wir müssen erstmal
Bodenaustausch
machen. Also Dinge, also alles, was unvorhersehbar ist. Ich sage bewusst unvorhersehbar, das Unvorhergesehene ist ja ein Planungsfehler. Ne? Da hat einer nicht aufgepasst, hat er vergessen. Das meine ich nicht, sondern es gibt Dinge, die sind einfach unvorhersehbar und dafür sollte man einen Zeitpuffer machen. Denn oft hat der Bauer eigentlich nur die reine Bauzeit im Kopf. Und das ist natürlich nicht.
Und wollen dann schon ihre Wohnung.
Ja, genau.
Oder ihren Mietvertrag fürs Büro oder so.
Ja.
Auch da fällt mir gerade ein, das ist ja auch nochmal so eine ganz andere logistische Herausforderung, wenn du zum Beispiel einen Bürokomplex saniert hast oder neu gebaut hast. Mhm. Diese ganze Einrichtung, die die da noch haben, ja, bis absolut. Büromöbel kommen,
ja,
bis
die diese Lieferzeiten.
Diese ganze technische Infrastruktur funktioniert absolut, und sowas absolut. Alles. Ja.
Also bei größeren Projekten sage ich auch immer, denkt nicht nur über Planen und Bauen nach, sondern denkt auch über Inbetriebnahmemanagement nach. Also man kann große technische Anlagen nicht einfach von heute auf morgen in Betrieb nehmen. Mhm. Die brauchen erstmal Testläufe, dann läuft da was nicht, harmoniert nicht mit irgendeiner anderen Anlage. Dann muss erstmal nachjustiert werden. Also da braucht man locker mal 1,5 Monate für Inbetriebnahmeprozesse. Dann muss man möglicherweise auch Umzüge planen. Also bis man so richtig in Nutzung geht.
Und Grundreinigung. Nur weil die Handwerker
die Grundreinigung. Eben. Ja, so ist das. Also mein Ziel ist jetzt bei unrealistischen Terminideen, ihm die nicht auszureden, sondern ihm zu erklären, warum es nicht gehen kann. Oder zu sagen, okay, wenn du das unbedingt willst, dann musst du Geld in die Hand nehmen, damit es geht. Dann machen wir eben Tag und Nacht und noch am Wochenende und keine Ahnung, Sonderschichten und noch eine Kolonne obendrauf. Und wir arbeiten parallel, ist bei Hochhäusern ja oft so, ja, unten sind sie schon
Fenster schon drin
und oben betonieren sie noch, ja, das geht, aber es kostet.
Ja. Hast du denn da irgendwie Tools oder Methoden, die helfen, Termine im Griff zu behalten?
Ja,
Lifehacks.
Also da bin ich ja auch nicht der Erfinder von, das ist jetzt durchaus Industriestandard. Das Allerwichtigste ist bei allem ein realistischer und detaillierter Terminplan. So, da kann man natürlich einfach auf einen Zettel schreiben. Ne? Das macht man natürlich heute nicht mehr so, sondern ich arbeite mit Gantt-Diagrammen, vielleicht schon mal gehört, dass der Gantt, auch ein Amerikaner, kommt auch aus dem Projektmanagement, der hat so Balkenpläne entwickelt. Mhm. Ein Gantt-Diagramm macht zum Beispiel Microsoft Project. Mhm. Und da werden dann sozusagen alle relevanten Meilensteine, alle Projektphasen, du erinnerst dich, ihr arbeitet im Architekturumfeld ja in Leistungsphasen, wir im Projektmanagement in Projektphasen. Mhm. Wir haben 5 Projektphasen. Projektvorbereitung, wichtigste Phase überhaupt, die Planung, da kommt ihr dann ins Spiel. Die Ausführungsvorbereitung, also da, wo man das, was man geplant hat, so in Text und Erklärung umformuliert, dass danach gebaut werden kann, danach in die Ausführung und danach erst in den Projektabschluss, der im Übrigen auch immer vergessen wird, dass da auch noch was zu tun ist. Mhm. Mängelbeseitigung, Inbetriebnahme, Umzüge, bla.
Grundreinigung.
Genau, also ein Terminplan, der das alles beinhaltet und der, wenn es ganz gut läuft, auch den kritischen Pfad abbildet. Der kritische Pfad ist also die Abfolge von Vorgängen und Aktivitäten, die für die Fertigstellung des Projekts notwendig sind. Die längste Abfolge von Vorgängen. Mhm. Und zwar gibt es ja so Leister, du kannst ein Dach nicht aufsetzen, wenn der Rohbau fehlt.
Ach, das geht nicht?
Nee.
Ach, ist ja unglaublich. Ach, daran liegt's.
Ja. Oder üblicherweise ist erst der Putzer da und dann der Estrichleger.
Mhm.
So.
Ja.
Ja, also da
Gegen
kannst du nicht
luftdichter Ebene erstellen,
so.
Etc.
Also es gibt so ein paar Dinge, die im nacheinander passieren müssen. Und es gibt andere Dinge, wie die von mir aus die Außenanlagen, die kannst du eigentlich immer machen, so ungefähr, wenn du denn dann nicht die Baustelleneinrichtung im Weg hättest. Aber was ich damit sagen will...
Schön so ums Gerüst pflanzen.
Der Putzer ist nicht abhängig von den Landschaftsbauern.
Ja.
So. Und also diese Abhängigkeit zeigt... Wie lange dauert das Projekt mindestens? Mhm. Und also diese, ich will nicht sagen Netzplantechnik, denn das ist nochmal eine andere Nummer, bei ganz großen Projekten mit vielen Bauabschnitten und so. Mhm. Ich erzähle sicher nochmal nachher von einem positiven Aspekt. Da waren ganz viele Bauvorhaben in einem Projekt integriert und da hat man mit Netzplantechnik sozusagen alles miteinander verwoben. Da brauchst du aber eine Truppe von 10 Leuten, die nur Terminplanung machen. Das ist ja im privaten Umfeld eher unüblich. Ja,
aber da wird wahrscheinlich auch so KI-Tools ne, inzwischen entwickelt sein.
Ja, so weit ist die KI noch nicht. Also ich ahne, wer schon mal mit KI zu tun hatte, der merkt, wie fantasiebegabt die KI sein kann.
Ach, das Halluzinieren.
Genau. Ja. Und keine Ahnung, was da bei der Planung rauskäme, aber das wird die Zukunft sein. Mhm. Irgendwann sagst du, hier du sind die Rahmenparameter, Kosten und Inhalt kommen. Und genau. Sag mir mal, wie lange das dauert. Mhm. Der braucht dann natürlich auch ein paar Realitäten aus der Bauwirtschaft. Ja. Ne? Das musst du ihm dazu prompten, sonst wird er auch nur rumlabern.
Ja. Genau. Ja.
Ja, also ein Balkenplan und dass die dann eine gewisse realistische Dauer haben, das muss ihm auch klar sein. Ja? Also mit einem Mann kann als Putzer kann man so und so viel schaffen, mit 100 Mann kann man so. Da muss man so ein bisschen ab und zu geben, aber und am Ende muss man eben auch ein bisschen die Risiken im Auge behalten. Was passiert denn, wenn das und das eintritt? Da müssen dann Risikopuffer rein. Mhm. Und das gilt im Übrigen für die Kosten auch, aber kommen wir vielleicht separat noch zu. Ja. Aber noch wichtiger als diese ganzen technischen Tools ist die Haltung, die man zum Thema Termine hat. Mhm. Denn Termine sind kein Wunschkonzert, sondern es sind Planungsvorgaben, die auf ganz realistischen Annahmen basieren müssen und deswegen müssen alle miteinander auch ehrlich sein. Ja? Ja. Also der Architekt muss dem Bauherrn klar sagen, hör mal, wenn wir das und das tun wollen, dann wird das die und die Zeit brauchen, weil. Mhm. Und das muss er dann entweder widerlegen können und sagen, nee, das sehe ich deswegen anders. Und der Architekt sagt dann, ja, können wir darüber nachdenken. Oder es ist eben so. Ja? Also muss auf realistischen Annahmen basieren. Und ich bin sogar der Meinung, der Bauherr müsste das im Vorfeld schon erkennen und nicht mit unrealistischen Zahlen arbeiten. Mhm. Also klar, jetzt hast du Kunden, die bauen nicht so oft und da kann es schon mal sein, dass unrealistische Zahlen, auch Termine rauskommen. Dann hilft eigentlich nur, gnadenlos ehrlich zueinander zu sein. Und das darf der Bauherr auch nicht missverstehen. Mhm. Der muss dir als Fachfrau natürlich glauben, dass sowas eben so lang dauert. Ja. Mhm. Und das die Haltung.
Ja, sehr wichtiges Thema. Mhm. Sieht das an? Sehr wichtig. So, jetzt hatten wir unsere magische Zahl, dem magischen Dreieck. Kommen wir mal zu den Kosten. Also Faktor Budget und Verantwortung. Da haben wir ja auch fast, das hast du ja in jedem Projekt, ne? Baukosten, Explosion. Man muss Baukosten ganz am Anfang schon realistisch kommunizieren können, ne? Mit einer Kosteneinschätzung, dass man schon mal über Kostenkennwerte vom Baukosteninformationszentrum arbeitet. Da sind ja auch schon Riesenspannen drin, ne? Über die Quadratmeter Bruttogrundfläche oder umbauten Raum oder Wohnfläche, Nutzfläche. Dass man da natürlich dann schon mal den Bauherrn sensibilisiert, so in dieser Range werden wir uns in etwa befinden. Mhm. Und dann kann ja wirklich das Problem sein, das hatten wir jetzt, ich weiß noch so, zur Corona-Zeit gab es dieses Problem auf einmal mit den Lieferketten, mit Verzögerungen, dann sämtliche weiteren Krisen in der Welt, wo auch gewisse Baustoffe abgebaut wurden, die dann auch nicht mehr rauskamen oder sich verteuert hatten. Die Holzkrise war ja auch der Hammer, was es da alles so gab. Mhm. Das sind natürlich auch wieder so Unvorhersehbarkeiten. Wir haben keine Glaskugel auf dem Schreibtisch, das weiß man nicht, das macht man auch nicht extra. Mhm. Das sind natürlich so Dinge, da bin ich mal gespannt, ob du noch einen anderen Tipp hast, bei der Frage jetzt, wie kann man Kostentransparenz im Projekt herstellen? Also ich mache das ja so, dass ich als erstes diese Kosteneinschätzung mache, was ich gerade erzählt habe mit den Kostenkennwerten. Und dann in der Vorplanungsphase, wenn der Entwurf soweit final feststeht, dass ich dann eine gewerkeweise Kostenberechnung mache und gegebenenfalls schon Angebote eingeholt habe, gerade so bei Bauen im Bestand. Und dass ich dann auch wirklich immer einen prozentualen Puffer drüber gebe.
Ja. Alles richtig. Ja. Alles richtig. Also es ist so, in deinem Fall wirst du deinen Bedarf im Rahmen der Zielfindungsphase definiert. Du wirst für diesen Bedarf die richtigen Kosten definieren und auch die richtige Zeitachse. In meinem Umfeld sage ich meinen Bauherren, das solltet ihr selber tun. Hört sich erstmal schräg an. Aber er sollte seinen Bedarf definieren, er sollte die dazu passenden Kosten definieren und die dazu passenden Zeiten, und zwar im Sinne eines Kostenrahmens, der ja in der DIN 276, die ja euch Architekten da draußen ein Begriff sein dürfte, den Bauherren vielleicht weniger, durchaus als eine erste Kostenaussage bekannt ist, aber sie wird von der HOAI nicht verlangt. Der Kostenrahmen ist also eine Bauherrenaufgabe. Deswegen sage ich das auch so. Wenn es der Bauherr nicht kann, dann akzeptieren wir ja jetzt mit dem neuen BGB 650p, dass es eine Zielfindungsphase durch euch Architekten gibt und ihr müsst dann auch eine Kosteneinschätzung machen. Ich sage immer, das ist im Prinzip der Kostenrahmen. So. Und alles, was danach kommt, läuft ja dann gegen diese erste Zahl. Die muss natürlich schon realistisch sein. Wenn die Unsinn ist, unrealistisch, dann wird die Schätzung, die ja dann mit der Vorplanung kommt, natürlich gegen eine falsche Zahl laufen und dann ist der erste Konflikt da. Also ja. Ehrlichkeit bei Bauherr als auch bei Architekten ist ganz wichtig und dann kommt das komplette Kostenmanagement in seiner Wucht aufs Tapet und da gibt es ganz klare Vorgehensmodelle. Das ist einmal als Normung sozusagen die DIN 276, die sagt, wie es läuft. Im Prinzip hast du die Kostenermittlung, Rahmen oder Einschätzung, dann die Kostenschätzung in der Vorplanung, die Kostenberechnung in der Entwurfsplanung, dann kommt erstmal lange nichts, dann kommt der Kostenanschlag, wo dann die ersten Angebote oder ihr über die LVs mit Erfahrungswerten operiert.
Genau.
Und am Ende ist nur noch Kostenfeststellung. Ja. Also Leistung des Architekten, klar, er muss die Kosten ermitteln. Und, das ist die zweite Aufgabe des Architekten, er muss die Kosten kontrollieren. Jetzt ist das aber nicht Kostenkontrolle. Das Kontrollieren von Kosten nach der HOAI ist ja nichts anderes als die ursprüngliche Kosteneinschätzung von mir aus und die Kostenschätzung nebeneinander zu stellen und zu festzustellen, was ist denn der Unterschied und warum ist da ein Unterschied. Also ihm, dem Bauherrn klarzumachen, die Entwicklung der Kosten von A nach B hat den und den Hintergrund und er muss dann jeweils entscheiden, akzeptiere ich diese Veränderung und wenn nicht, was tun wir dagegen? Also du kannst natürlich, wenn du in der Schätzung dann sagst, kostet 100.000 mehr, dann kann er sagen, okay, Portemonnaie auf, habe ich noch. Oder er sagt, das geht nicht, kann ich mir nicht leisten, dann musst du sagen, okay, aber du hattest mit mir gemeinsam hier, ne, so. Also müssen wir da an den Standards was ändern, wir müssen an der Qualität was ändern, dann kommt halt eben keine Sonderlocke, kein Erkerchen hier noch und noch ein Gäubchen da, sondern dann machen wir eben so und führt das wieder auf die ursprüngliche Zahl zurück. Und die Transparenz dahinter ist letztlich, dauernd darüber zu reden, in der gesamten Bandbreite. Und jetzt komme ich nochmal, also Kostenermittlung, Kostenkontrolle bei euch. Es gibt aber noch zwei andere Aspekte, das ist die Kostenüberwachung und die Kostensteuerung. Auch begriffen, ja die Überwachung nicht, aber die Steuerung ist auch in der DIN 276 beschrieben, ist aber nicht in der HOAI. Wer steuert denn die Kosten? Das ist eigentlich eine Bauherrenaufgabe. Denn er, mit Steuerung meine ich, ihr erklärt ihm als Architekten, wo ihr mit eurer Ermittlung landet und er muss sagen, ob er das akzeptiert oder ob er was anders haben will. Und er muss dann praktisch auf eure Planung einwirken, indem er seinen Bedarf neu definiert, seine Ziele verändert womöglich. Und Der Trick bei der Kostentransparenz ist einfach Kommunikation. Immer miteinander reden. Es ist auch nicht so, dass du erst warten musst, bis deine Kostenschätzung da ist, um ihm zu sagen, hör mal, ich plane hier gerade was, ich habe den Eindruck, das passt nicht mehr zu deinem Kostenziel. Ja, dann musst du nicht zu Ende arbeiten um. Aber für den Bauherrn heißt es, er muss an diesen relevanten Stellen des Projekts sagen, stopp.
Ja.
Geht nicht, weil mein Ziel, was die Kosten angeht, war das und das geht hier nicht. Ne? So.
Um mal wieder in den Privat-Privat-Bauherrn, ja. Privat-Hoch-2-Bauherr reinzugehen. Also ich fand es übrigens gerade von der Dramaturgie sehr passend, dass bei diesem heiklen Thema draußen die ganze Zeit Sirenen waren. Das hat es nochmal so schön unterstrichen. Ja, das ist ja wirklich auch das Thema, was wahrscheinlich so die meisten Ohnmachts- und Herzinfarkte auslöst. Ja. So, was wollte ich sagen? Privat-Privat-Bauherr, genau. Da ist es ja auch, klar, Kosten sind immer sensibel, ne? Aber wenn ich jetzt einen öffentlichen Bauherr habe, so, da ist das nicht so mega emotional. Klar, es sind auch Steuergelder, die dahinter sitzen, nur dann bespricht man halt, dann wird halt gesagt, okay, was sind die Gründe? Und dann wird das nochmal in den Rat oder sonst wie gegeben, wo die dann nochmal über Budget entscheiden. So, bei Bauherren ist das natürlich, Privatbauherr, ist es natürlich eine sehr emotionale Sache. Und ich frage immer, habt ihr denn schon mit einer Bank gesprochen oder Immobiliendarlehensvermittler? Wisst ihr, was ihr überhaupt am Budget machen könnt? Und Absolut. Das ist unterschiedlich. Die einen sind super aufgestellt, die anderen ja so in etwa, dass man eine Hausnummer hat. Und ich mache das immer so beim Erstgespräch, wenn sie halt noch nicht bei einem Bankberater, Beraterin waren, dass ich dann halt auch sage, bis sie mich beauftragen, also ich mache dann mein Honorarangebot für die, bei mir heißt das Leistungsstufe 1, für diese Planungsphase, da nehme ich die Phasen 1 bis 3, also bis zur Entwurfsplanung und je nachdem bei Bestandsgebäuden mache ich meist auch noch die Phase von Mitwirkung, Vergabe, Vorbereitung mit rein, ne? Weil es gibt manchmal so Fälle, wo man dann doch schon mal mit Handwerkern durchs Gebäude am besten läuft und sagt, so bepreist mir das mal, dass wir nicht einfach jetzt grob schätzen. So, und da sage ich denen auch, bitte in der Zeit Budget abklopfen, bevor ihr mich jetzt beauftragt und wir das gar nicht schaffen können, weil A, ist es auch vergeudete Zeit für mich, also so krass sage ich es denen jetzt nicht, aber ich kann nicht meine Kapazitäten binden und hinterher kommt da nichts. Und für sie ist es halt auch eine Sicherheit, dass man dann halt weiß, okay, haben wir jetzt für die Sanierung 250.000 zur Verfügung oder haben wir 600.000? Ja. So, ne? Und das ist zum einen ganz gut, weil dann haben die halt auch schon mal so ein Gefühl, was kann man sich überhaupt leisten, weil du kriegst auch nicht alles mit Eigenleistung hin. Also es ne, geht nicht.
Ja, ja. So. Also das ist ein absolut wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Genau genommen, ich meine, das kann der Bauherr natürlich für sich entscheiden, außerhalb der Fördermittel oder irgendwelcher Finanzierungsmittel kann er natürlich auch Architektenleistungen aus der eigenen Tasche zahlen. Aber wenn das alles sehr spitz auf Knopf ist, wäre es natürlich fatal eigentlich, wenn er einen Auftrag an einen Architekten erteilt, womöglich mit Leistungsphase 1 bis 9, und irgendwann droht ihm, dass er gar kein Geld dafür hat. Ja. Insofern,
und das kann ja auch Existenz bedrohen für das Architekturbüro.
Insofern ist es eigentlich ein Indiz mehr, warum ein Bauherr seinen Bedarf vorher definieren muss und auch einen groben Kostenrahmen und Terminrahmen braucht, weil er das mindestens mal als Grundlage braucht, um seine Finanzierungsmittel zu beschaffen. Wenn ihm dabei ein Architekt im Rahmen der Zielfindungsphase hilft, super. Aber die kostet eben Geld, das muss er wissen. Und er kann dann auch nicht sagen, ja, du kriegst dein Geld erst wenn. Also genau genommen ist das, was du schilderst, dass du ihm dabei ein bisschen auch hilfst, ist schon eine Mehrleistung über das, was die HVAI eigentlich hergibt. Ne?
Aber ich mache eh mehr als die HVAI.
Ja, ich weiß, das machen im Verbraucherumfeld ist das sowieso gang und gäbe.
Ja,
eigentlich schon. Ja. Ja. Also, aber bei Großprojekten geht das gar nicht.
Ja, nee,
da wird das auch gar nicht thematisiert im Umfeld der Architekten, sondern die beschaffen eben ihr Geld, Aber um Geld zu beschaffen, musst du natürlich was wissen. Du musst dem Geldgeber ja sagen, was du da vorhast. Ja. Ne? Und deswegen ist die, diese Bedarfsplanungsphase mit Zielfindungsdefinition, also was, Entschuldigung, Zieldefinition, was kostet das Ganze und wie lange dauert es, so elementar wichtig. Wenn ihm da ein Architekt hilft, gut, wenn er dafür auch Geld kriegt. Aber bevor die richtige Planung losgeht, sollte er ein Ja-Wort von seinem Finanzier haben.
Ja, und das habe ich zum Beispiel bei mir jetzt auch. Also ich habe von der Architektenkammer die Architektenverträge, habe mir die entsprechend angepasst. Und ich habe zum Beispiel auch drinstehen, sollte der Bauherr keine Finanzierung bekommen, bin ich trotzdem zu bezahlen.
Na klar.
Ne? Weil,
ich meine, ja, ist ja nicht die Heizung.
Nee, eben. Also das ist total logisch. Aber mir war das nochmal, also toi, 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 ich habe bis jetzt immer Glück gehabt. Wir haben jetzt erstmal einen Fall gehabt, wo dann durch so ein paar Sachen sich das etwas unglücklich ergeben hatte, dass wir es verschieben mussten. Mhm. Da war es auch überhaupt keine Diskussion, alles gut. Aber im Fall der Fälle, wenn ich dann da, was weiß ich, 3 Monate vorgearbeitet habe, dann noch wahrscheinlich so lieb war, irgendwas anderes abgesagt habe oder verschoben habe und dann kriegst du da nicht deine Beträge.
Ja.
Und klar, jetzt größere Büros, die können das, oder man kann das vielleicht nur ein paar Mal mitmachen, aber dann hast du irgendwann auch deine Rücklagen verschenkt, ne, wenn sowas nicht kommt. Und da gibt es genug Fälle, wo auf einmal Bauherren irgendwelche Register ziehen, ja, wir haben ja nie einen Auftrag und das haben wir ja nie und da ist ja nie passiert, nee, das zahlen wir nicht, das ist ja gar nicht so geworden, wie wir wollten, das können wir uns ja gar nicht leisten. So, und das muss man auch von vornherein rausfiltern, weil wir gucken uns alle nur vom Kopf.
Ja,
du so weißt nicht, was dann kommt. Und das ist halt auch dieser Fakt, du bist halt auch schnell, je nach Projektumfang, sind das auch mal untere fünfstellige Honorarsummen.
So ist das.
Für Leistungsphase 1 bis 3 oder, ne, also jetzt, ne, je nach Projektumfang natürlich noch mal krass höher. So, und das muss dann auch aus dem Eigenkapital bezahlt werden.
So ist das.
So, und das kannst du natürlich hinterher bei der Finanzierung angeben. Dann sagst du ja, okay, einen Teil von unserem Eigenkapital haben wir auch schon in unser Architekturbüro bezahlt. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man Angst hat, oh, mein Eigenkapital schrumpft. Du hast es ja schon für dieses Projekt quasi ausgegeben.
Eine kleine Einschränkung, ich würde jedem Bauherrn raten, die, wenn er Fördermittel zum Beispiel einbinden will, ins Kleingedruckte zu gucken. Vielfach steht da eindeutig, dass du nicht schon loslegen darfst, bevor der Förderbescheid da ist.
Ja, okay, das hast du zum Beispiel bei BEG-Einzelmaßnahmen, wenn du die Förderung haben willst, ne, für Dachsanierung und sowas. Das, also es muss beauftragt sein, aber darf es jetzt noch nicht einer auf dem Dach stehen und öffnen.
Ja.
Ja. So, unser dritter magischer Punkt, Quality.
Quality,
genau.
Ich bin für Quality Time.
Genau, Quality Time ist immer sehr schön.
Die Verbindung aus zwei magischen Eckpunkten.
Genau, Quality Time. Ja, wie definierst du Qualität im Bauwesen, so aus deiner Erfahrung?
Das ist gar nicht nötig, weil es gibt eine ganz offizielle Definition des Begriffs Qualität. Der gilt im Übrigen auch da wieder nicht nur fürs Bauwesen, sondern es gibt eine DIN-Norm. Die Norm 9000, DIN EN ISO 9000.
Gut, dass wir in Deutschland sind, wo jeder Furz geregelt ist.
Moment, es ist eine Europanorm.
Oh ja, Europanorm, sorry. Ja.
Ich übersetze, was da steht, mal aus Bauherrensicht. Qualität ist der Grad der vertragskonformen Erfüllung seiner funktionalen, technischen und ästhetischen Anforderungen. Denn ein Qualitätsbegriff ist ja relativ. Also manche finden eine abgeranzte Altbaubude, wie meine.
Nee, ist total schön, was soll das? Hier ist Stuck übrigens an der Decke.
Ja.
Ich starre die ganze Zeit nach oben.
Finden die qualifizierter als ein Neubau.
Ja.
Und insofern ist es alles relativ. Aber also am Ende ist es eine Frage, was hat er für Anforderungen an Qualität? Und dann ist es der Grad der Erfüllung dieser Anforderungen. Also nehmen wir mal das Thema funktionale Qualität. Das Gebäude erfüllt seinen Zweck. Also, ne? Wenn ein Krankenhaus will, sollte es nicht eine Lagerhalle werden. Die Räume haben die richtige Größe, die Haustechnik funktioniert, die Raumakustik stimmt, die Barrierefreiheit ist gegeben. Also das, was er an funktionalen Anforderungen hat, wird erfüllt und dann ist das die Qualität, die er gut findet. Und bauliche Qualität ist, das Gebäude ist dauerhaft, wirtschaftlich im Unterhalt, entspricht den anerkannten Regeln der Technik, die Konstruktion ist solide, die Abdichtung funktioniert, es regnet nicht rein, die Materialien sind langlebig, damit ist die, nimmt man ja dann auch ab. Und damit ist die bauliche Qualität definiert. Dann gibt es natürlich noch die weichen Faktoren, wie zum Beispiel die gestalterische Qualität. Was heißt denn das? Also das Gebäude hat eine überzeugende architektonische Lösung. Da könnte man natürlich ewig drüber streiten.
Ja, genau, weil jeder sieht es wieder anders.
Fügt sich in den Kontext ein, die Proportionen stimmen, die Materialwahl ist stimmig. Und also lange Rede, alle drei Dimensionen müssen in der Bedarfsplanung schon definiert sein. Das heißt, der Bauherr definiert selbst, was er unter qualifiziert sieht. Und zwar nicht als vage Wünsche, sondern als konkrete Qualitätsziele. Welche Nutzungsanforderungen habe ich? Welche Lebenszykluskosten akzeptiere ich? Welche gestalterischen Ansprüche setze ich? Das kann ich ja alles formulieren. Und nicht erst in der Planung drüber nachdenken, sondern möglichst früh. Und dann muss der Architekt diese Ziele in der Grundlagenermittlung analysieren. Muss sagen, okay, verstanden. Dann muss er sie auf Machbarkeit prüfen. Okay, können wir machen. Und das dann in Zusammenspiel mit Kosten und Terminen setzen. Und dann erzeugt er damit eine Qualitätssituation. In dem Sinne, wie der Bauer die gerne hätte.
Ja. Das heißt, auch das sind ja wieder Themen aus der Bedarfsanalyse, Bedarfsplanung, aus der Zielfindungsphase, weil da sind wir ja auch, also ich habe immer sofort dieses Diagramm im Kopf, wie beeinflussbar sind Projekte oder die Kosten. Das ist halt in dieser ersten Phase ist das enorm und, rauscht das runter.
Du kennst diese Kurve noch, ne?
Ja, genau. Und dann ist irgendwann halt Sense. Ja. So, dann funktioniert halt gar nichts mehr. Ist ja genauso, ne, wenn du jetzt zwischendurch auf einmal die Qualitäten änderst, also indem du sie noch höher setzt, sind wir wieder beim Thema so, zack, die Kosten halt auch die Zeit, weil ich dann dafür länger brauche.
Es gibt Materialien, die kriegst du in Deutschland nicht. Dann musst du nach China. Und das dauert dann mit dem Chef 6 Wochen, keine Ahnung. Ja? Oder mit dem Flieger wird es teurer und so. Ne?
Ja, oder wo dieser dieses Containerschiff da in diesem Kanal feststeckte.
Abgesoffen. Feststeckte. Das ist ein Risiko.
Hier Halbleiter und keine Ahnung, was da alles drin war und so.
Also wir haben ja noch gar nicht über Risiko gesprochen beim Bauen. Ne? Mhm. Es gibt einen eigenen Themenkreis, da kann man 3 Podcast-Folgen mitfüllen. Risikomanagement. Also wir reden hier über Kosten, Qualität und Zeitmanagement. Risikomanagement, ein Riesenthema, hat der Architekt eigentlich gar nichts mit zu tun. Das ist eine reine Bauernaufgabe. Er muss die Risiken einschätzen. Wenn ich also unbedingt Marmor aus China will und das muss auf ein Containerschiff geladen werden, dann hat er natürlich das Risiko, dass das untergeht, im Suezkanal feststeckt
oder Piraten
es entführen. Ja. Er muss dann einschätzen, wie wahrscheinlich ist das, dass das eintritt und muss dann dafür eine Risikovorsorge machen, also Zeitpuffer oder Geldpuffer und so.
Krass. Ja. Jetzt kann man das ja alles schön in den frühen Phasen festlegen und man hat dann ganz viel kommuniziert und alles ist wunderbar und man ist sich sicher, so wert es und man freut sich auf die Bauphase. Ja, und dann kommt's. Bauleitung bzw. Objektüberwachung. Die haben eine ganz große Rolle bei der Sicherung der Qualität.
Ja.
Da frage ich mich halt auch, so jetzt kann ich ja wunderbar kommuniziert haben als Architektin mit meinen Bauherren. Boah, super, wir haben realistischen Zeitrahmen, es ist alles schön über unsere Budgets liegen fest, wir haben die Qualitäten definiert, wir freuen uns so. Welche Rolle spielt denn jetzt Objektüberwachung und Bauleitung? Also es muss ja auch dann halt wieder einen geben, der das halt einfach sichert, was dann da ausgeführt wird.
Ja, also klar, Bauleitung, übrigens, Entschuldigung, jetzt fange ich auch schon so an, wir müssen differenzieren zwischen Objektüberwachung und Bauleitung.
Ich sage nämlich immer schneller Bauleitung, meine aber Objektüberwachung.
Ja, ist ja auch im Sprachgebrauch üblich, aber Bauleiter hat eine andere Funktion als der Objektüberwacher. Ja. Ne? Also im Übrigen, die HAI erteilt nur Aufträge über Objektüberwachung. Die Bauleitung ist eine besondere Leistung nach HAI. Ne? Also, ist ja eine Vorgabe nach der Landesbauordnung. Mhm. Ja, die Objektüberwachung ist der letzte Qualitätsfilter für die Bauleistung. Natürlich sollte man nicht verkennen, dass Qualität in der Objektüberwachung fast zu spät kommt. Ne? Mhm. Qualitätsüberwachung in der in der Objektüberwachung ist tatsächlich der letzte Schritt. Mhm. Qualität entsteht beim Bauherrn, indem er definiert, was er will, entsteht in der Planung. Mhm. Qualität kann man planen. Man kann es zum Beispiel so planen, dass es auch unter Fachkräftemangel auf der Baustelle funktioniert, indem die Details eben nicht so kompliziert geplant werden, sondern einfacher, dass man es nur montieren muss und nicht auch noch mitdenken muss. Entschuldigung, ich will den Handwerkern, die zuhören, nicht zu nahe treten. Da, ihr wisst, was ich meine. Und insofern gibt es da eine Lücke in der Qualitätssicherung. Die Objektüberwachung sichert die Qualität auf der Baustelle. Aber wer sichert denn die Qualität bei der Planung? Da hast du einen Eigenanspruch an dich. Aber
hat auch nicht jeder.
Hat nicht jeder. Und es gibt ganz merkwürdige Menschen da draußen, die planen. Ja? Ich will ja auch keinem Kollegen zu nahe treten, aber da passieren ja manche Dinge. Da fragt man sich als Bauer wirklich.
Da haben manche, hast du das Gefühl, die waren nie auf einer Baustelle oder haben eine Umsetzung gesehen, weil du dich...
Und diese Sicherung, die Qualitätssicherung der Planung, ist eine Bauernaufgabe. Das ist denen gar nicht klar. Ne? Aber gut, bleiben wir mal beim Bauen. Also nehmen wir mal an, es ist eine hochqualifizierte Planung passiert auf Basis von hochqualifiziert definierten Qualitätsvorgaben.
Alle haben sich lieb.
Alle haben sich lieb und dann wird es gebaut. Und da also dann sage ich mal, die hat die Aufgabe zu übernehmen, das, was alle wollen und geplant haben, dann auf der Baustelle auch so umgesetzt wird. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und die muss natürlich durchsetzungsstark sein und muss in dem Maße auf der Baustelle vertreten sein, wie es notwendig ist, damit das gesichert wird. Natürlich hast du immer am Ende die Chance, über die Abnahme zu steuern. Ich nehme das nicht ab, weil das ist doch was ganz anderes, als was wir im Vertrag geschrieben haben. Ne? Die Beschaffenheit, die wir vereinbart haben, ist nicht eingehalten. Aber es nutzt ja nichts. Es muss während der Planung schon sichergestellt werden, dass das erreichbar ist. Es muss während der Objektüberwachung sichergestellt werden, dass am Ende die Abnahme auch funktioniert. Es will ja keiner am Ende die Abnahme verweigern müssen. Ne? Insofern ganz wichtig. Und es ist aber, wie geschildert, dreistufig. In der Planung muss man schon die Qualität sichern. In der Ausschreibung muss gesichert werden, dass das, was geplant ist, auch so beschrieben ist, dass es der es kalkuliert, versteht und der auf der Baustelle ist, das auch bauen kann. Wenn das alles nicht geht, darf man sich natürlich auch nicht wundern. Und da hilft auch keine perfekte Objektüberwachung, wenn die das nicht hinkriegen, wenn da Unsinn steht. Ja. Aber
Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Das hatte mir der Robert Tischer, mit dem ich auch Podcast-Folgen aufgenommen habe, der hat ein Architekturbüro in Lübeck, der hatte halt auch erzählt, dass das total wichtig ist, dass er die Planenden und auch die von der Bauleitung oder Objektüberwachung, dass die auch bei den Terminen mit den Bauherren drin sind, damit die nicht so Schnittstellenverluste haben.
Ja.
Weil in den seltensten Fällen planst du ja als eine Person alles einmal durch. Und dass die dann auch immer so verstehen, welcher Hintergrund ist da, wieso wurde diese Entscheidung getroffen, wie ticken so die Bauherren, was ist denen wichtig. Da sagt er auch, weil nicht nur Lerneffekte für alle Beteiligten sind dabei, sondern dass du dadurch halt diese Schnittstelle einfach besser schließen kannst.
Also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Eigentlich müsste man einen einwöchigen Podcast machen, um das alles zu erklären, wie Bauen funktioniert, weil alles hängt mit allem zusammen.
Ja.
Wenn du nicht, du kannst so schön planen und machen, wie du willst, wenn die Kommunikation nicht funktioniert, wenn die Leute, die es wissen müssen, die Informationen nicht bekommen, wenn die Entscheidungen nicht zum richtigen Zeitpunkt getroffen werden oder mittendrin irgendwas geändert wird und keiner weiß davon, dann funktioniert halt alles nicht. Da kann das alles vorne wunderbar funktioniert und aufgesetzt sein und hinten wird es dann bröselig. Also so ein richtig tolles, funktionierendes Bauprojekt muss Hand und Fuß haben. Und da gibt es eine ganze Menge an Managementaufgaben, die der Bauherr auch selber hat. Und das ist ja leider so, dass er immer denkt, der Architekt macht das schon. wenn ihr gut seid, dann macht ihr das auch, aber ihr kriegt kein Geld dafür.
Ja.
Ihr kriegt ja nur
wir
das
haben
Geld.
Auch nicht mehr Zeit.
Ja, so genau. Ist das. Ihr kriegt das Geld für das, was im Vertrag steht. Mhm. Und da steht in der Regel das Leistungsbild der HOAI. Mhm. Aber die ganzen Managementaufgaben, die ihr so unbewusst auf euch projiziert, ja, die machen das schon. Entscheidungsmanagement ist deren Sache. Hä? Entscheiden kann nur einer, und das ist der, der das Geld gibt. Und er muss entscheiden und irgendwer muss diese Entscheidung vorbereiten und so Sachen. Also Kommunikation ist alles.
Da sind wir ja auch schon am Ende mit unserem... das hört sich jetzt... Wir sind am Ende. Wir sind alle am Ende, die Welt geht unter. Ja, Kommunikation ist mit der wichtigste Punkt, überall, wo Menschen halt miteinander zu tun haben, wo was entstehen soll. So, und da ist ja dieses Projektmanagement, das muss einfach dieser Balanceakt sein, wie du das ganz am Anfang schon gesagt hast, ne? Dass man Kosten, Zeit und Qualität optimieren und aufeinander abstimmen muss. Weil wenn du an irgendeinem zu sehr ziehst, flupp, ne, genau. Dann sieht das Dreieck auf einmal anders aus. Ne? Und da ist zum einen natürlich das Prioritätenmanagement eine ganz wichtige Sache in der Zielfindungsphase bei der Bedarfsplanung. Was will ich, was ist überhaupt nicht verhandelbar? Oder ich nenne das ja immer, was ist mein Must-Have, was ist mein Nice-to-Have?
Genau.
So ganz einfach.
So ist es.
So, ne? Also wenn wir uns das Nice-to-Have leisten können, super. Und wenn es im Zeitrahmen ist und im Budget, dann machen wir das noch.
So ist das.
Aber erstmal ist wichtig, so der Weg ist das Must-Have. Kommunikation als Schlüssel. Was ist das Erwartung? Was ist die Erwartungshaltung bei allen Beteiligten? Das klar definieren. Dann natürlich entsprechende Planungstools, erfahrene Personen mit in die, in die Teams nehmen, dass man halt dann auch immer sensibel reagiert und auch dann ja, Kommunikation, dass man halt immer erklärt, wieso ist was jetzt passiert, was du gerade auch sagtest. Ne? Wenn man halt dann sagt, okay, stopp, okay, wir ändern jetzt hier was, aber Perspektive 1, 2, 3, 4,
genau.
Das und das und das kann passieren. Ja. Stellt euch darauf ein, womit könnt ihr leben, womit nicht.
Ja.
Genau. Ah, ihr könnt nicht mitleben, okay, dann machen wir so weiter. Ja.
Genau.
Fallen dir sonst noch Strategien ein, dieses Dreieck im Gleichgewicht zu halten? Oder wie man so die perfekte Balance erreichen kann?
Also die allerwichtigste Strategie ist, dass man sich über dieses Dreieck von Anfang an einen Kopf macht. Also ganz am Anfang schon erkennt, dass es diese Zusammenhänge gibt und dass man dieses Dreieck nicht nach eigenem Gusto irgendwie maximieren kann in alle Richtungen, sondern dass die alle miteinander verwoben sind, diese drei Parameter. Und insofern ist es wichtig, dass dem Bauherrn insbesondere klar ist, dass er von Anfang an da einen Blick drauf haben muss. Für die Architekten gilt das natürlich genauso. Ganz konkret heißt es, es braucht eine klare Bedarfsplanung, damit man überhaupt sagen kann, was heißt denn Qualität? Und wie gesagt, Qualität ist auch Inhalt. Ist es eine Lagerhalle, die ich will, oder ist es ein Krankenhaus? Und wie viel davon? Ja, ist es 100 Quadratmeter oder 1000 Quadratmeter? Das macht ja einen Riesenunterschied, logischerweise. Also Bedarfsplanung. Das muss er von vornherein klären. Er muss wissen, was er will. Er muss wissen, was er sich leisten kann. Er muss wissen, bis wann brauche ich das denn unbedingt? Und diese drei Fragen muss er realistisch und konsistent für sich erstmal beantworten. Dann brauchst du darauf aufbauend eine intensive Grundlagenermittlung. Eine meines Erachtens viel zu selten und viel zu wenig intensiv betrachtete Leistungsphase. Denn in dieser Phase guckt sich der Architekt diese Ideen des Bauherrn an und prüft, ob die überhaupt übereinander gehen. Und
dafür kann ist er auf die ja viel Basis zu billig, ne? Eigentlich wenn du überlegst.
Sind wir 3%, ne? Immer noch, oder? 10?
Oder ist es nicht sogar nur 1%?
1%?
Ich weiß es nicht. Ich hab's
Leute.
Oh, Mist, peinlich. Jedenfalls ist es zu wenig.
Ist zu wenig. Ja, also eigentlich ist immer alles zu wenig.
Alles ist zu wenig, ne? Genau.
Also, er muss die Abhängigkeit prüfen, also der Architekt prüfen, ob Zeit, Kosten und Qualität, die der Bauherr sich vorstellt, überhaupt plausibel sind. Gegebenenfalls muss er sagen, gute Idee, aber, und dann Alternativen entwickeln. Dann brauchst meines Erachtens eine klare Projektorganisation, denn ich hatte es ja angedeutet, bei den ganzen Management-Themen habt ihr zwar als Architekten viel zu tun, aber nicht alles. Vieles hängt auch am Bauherrn. Und wenn er das nicht kann, weil er eben keine Bauabteilung hat oder weil er selbst nicht vom Fach ist oder Verbraucherbauherr ist und ihr das selber tun sollt, dann solltet ihr mal drüber nachdenken. Machen könntet ihr es, aber mache ich es entgeltlos oder will ich dafür noch?
Ja.
Naja. Also Projektorganisation, dann ein kontinuierliches Controlling, ist klar. Das magische Dreieck muss permanent von Anfang an überwacht werden. Also liege ich im Kosten, liege ich im Zeit, liege ich im Qualitätsrahmen? Wenn nein, muss man sofort nachjustieren. Also alles, was man verschiebt, wird nur elend. Also schon merkt man ja, an vielen Projekten wird natürlich nachjustiert, aber zu spät. Ja, und dann ist das Geschrei groß. Und dann am Ende ein diszipliniertes Änderungsmanagement. Ich sage ja immer, jede Änderung muss hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Kosten, Termin und Qualität beurteilt werden. Und ein Bauherr ist, hatte ich auch schon erzählt, gut beraten, wenn er möglichst nach Auftragserteilung an seinen Architekten nichts mehr ändert. Gut, in der Vorplanung mag es ja noch gehen. Aber in der Entwurfsplanung, da hast du praktisch eigentlich die baureife Lösung zu zeichnen. Und wenn er dann sagt, ach, lass uns noch mal eine Etage oben drauf. Also geht natürlich, aber das dauert doch und das kostet einfach.
Ja.
Und das
ist, ne, so. Ja. Also. Nur noch mal, dass das keiner falsch versteht. In der Entwurfsphase, da bindet man den Bauherrn natürlich ein, weil man ihm Ergebnisse präsentiert und er sagt dann, oh, gefällt mir gar nicht oder so, dass man dann, also es geht halt darum, sobald das Final dann einmal ist, dass man dann jetzt nicht auf einmal, ach komm, nochmal 50 Quadratmeter hier, jetzt nochmal da, also, ob ich eine Tür nach rechts, links verschiebe oder so, das ist ja jetzt
da eher sollte sich jeder Bauherr und auch jeder Architekt schon mal die Idee der Honorarordnung in ihre Leistungsbilder angucken. Das, wo man nochmal sehr intensiv darüber nachdenkt, was will ich eigentlich, kann maximal die Vorplanung sein. Denn dort werden Varianten geprüft. Also man kann dein Ziel, lieber Bauherr, so lösen oder so oder so. Ich weiß nicht, wie viele Varianten so üblich sind, aber die klare Aussage der HAI ist, da werden Varianten für die Erfüllung der Bedarfsdefinition entwickelt und dann entscheidet sich der Bauer für eine. Und diese Entscheidung zum Ende der Vorplanung wird dann in der Entwurfsplanung
ausgearbeitet.
Baureif ausgearbeitet, denn danach kommt ja die Genehmigung, also das wird dann beantragt. Da drin dann was zu ändern, ist schon falsch, rein methodisch falsch, weil das hätte in der Vorplanung passieren müssen. Da nochmal zu ändern, da würde ich jedem Architekten sagen, da brauchst du ein extra Geld, weil wir haben hier entschieden, lieber Bauer. Du hast mir die Vorplanung freigegeben für die Entwurfsplanung und ich zeichne hier mir den Wolf. Und du änderst jetzt hier mittendrin was. Geht natürlich alles, aber das ist dann zulasten der Dimension Kosten und Zeit.
Ja, genau. Ja, was können wir zum Abschluss sagen? Kein Projekt ist perfekt. Das haben wir auch schon alle gelernt, das wird es auch nie. Aber am wichtigsten ist, dass man erkennt, dass jedes Projekt aber transparent und fair gesteuert werden kann, dass die frühe Zieldefinition Geld, Zeit und Nerven spart, im besten Fall. Und dass, man kann es nicht oft genug sagen, das unsichtbare Element in unserem magischen Dreieck ist einfach die Kommunikation. Ja. Also das kann man eigentlich so als eine Füllfläche darunter legen, weil dadurch kann man halt dann immer die Auswirkungen erklären, erläutern und ja, ich frage mich, also ich sage das ja ständig, also ich komme mir auch schon vor, wie täglich grüßt das Murmeltier mit meinem Thema Reden, Kommunikation hilft. Ich weiß aber halt auch, Fakt ist, es ist einfach alles komplex. Man hat so viel um die Ohren, so viel zu tun, man muss auf so vieles achten. Man muss auch empathisch sein als Architekt. Klar, es kommt bestimmt ganz oft zu kurz. Manchmal gibt es auch einfach Menschenenergien, die nicht passen. Also das ist halt so eine Sache, kann man nicht ganz so beeinflussen, aber man soll doch wirklich versuchen auch bei Sachen mal über seinen eigenen Schatten und Stolz zu springen. Mhm. Und einfach dann am Tisch die Punkte vernünftig ansprechen, damit man dann halt wirklich zum erfolgreichen Projektabschluss kommt.
So ist das. Ich kann da auch nur raten, reden ist Gold. Mhm. Reden alleine hilft natürlich nicht. Mhm. Was wichtig ist, dass man dabei ehrlich ist und auch Mut zur Wahrheit haben muss. Mhm. Das schafft nicht jeder. Mhm. Also nicht jeder Architekt traut sich, seinem Bauherrn reinen Wein einzuschenken, so nach dem Motto, jetzt will der, dass das billiger wird. Ah gut, mal sehen, schaffen wir irgendwie. Mhm. Das würde ich nicht machen. Das Risiko ist viel zu groß und die Enttäuschung auf der anderen Seite viel zu groß. Man muss einmal ganz nüchtern analysieren, was geht wirklich, und dann sagen, so geht's leider nicht. Mhm. Nach meiner Erfahrung sieht es so und so aus. Mhm. Das mag schmerzhaft sein für den Bauherrn, aber hilft natürlich, die Eskalation früher zu gestalten. Und das ist wichtig, weil wenn es zu spät passiert und das Kind im Brunnen liegt, dann endet es meist vor Gericht. Und das will ich niemandem gönnen, denn solche Verfahren dauern endlos.
Und, ja. Das sollte nie das Ziel sein, bitte nicht. Ja. Ja, oder halt auch, dass man einfach versteht, wenn jetzt irgendwie Änderungen sind oder... Also, dass man dann halt sagt, okay, dann verzögert sich jetzt aber auch der Baustart, weil wir müssen es jetzt einfach nochmal anpassen, weil es bringt jetzt das ganze Gefüge auseinander, wenn es jetzt heißt, ach nee, wir wollen das noch so und hier, ne? Oder ganz schlimm ist ja auch, wenn dann irgendwie Fensteraufmaß und die Auftragsbestätigung ist freigegeben und dann heißt es aber, ach nee, hier will ich doch eine Hebeschiebetür und hier dies und das. Ich verliere mich wieder im Klein-Klein am Fazit, aber nur einfach mal, dass man nochmal so ein Beispiel hat. Ja. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Roland, dass du wieder mit dabei warst.
Sehr gern.
Ja, allein jetzt beim Erzählen, ich habe schon wieder so viele Ideen gehabt für kommende Folgen. Allein nochmal diese ganze Thematik Bauherrenaufgaben. Aber ich weiß, da hast du ja auch was in der Mache.
Ja, das ist noch halb geheim.
Halb geheim, da kommt was.
Wir reden dann zur Zeit darüber.
Genau, also wenn das dann da ist, das Geheime, genau, dann wird da auf alle Fälle auch eine Podcast-Folge zukommen. Deswegen, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber ich weiß schon, etwas sehr Tolles, sehr Wichtiges, also Hut ab. Und ich freue mich dann auch. Man sagt jetzt sonst zu viel. Genau. Ja, also herzlichen Dank. Und ich hoffe, dir hat es auch wieder Spaß gemacht.
Sehr, wie immer, liebe Janine.
Ja, und endlich auch mal gegenüber und nicht per Zoom. Und unsere Handwerker hier draußen war auch, ich glaube, halbwegs ruhig. Ja. Ne? Und wissen ja jetzt alle, ne, woran es liegt. Ne? Genau. Mein Stuhl hat hier auch ab und zu mal gequietscht, aber alles gut. Ja, das war's für heute bei Kitty Bob. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gern mit Kolleginnen oder Bauherren, die gerade mitten im Projekt stecken. Und abonniert meinen Podcast, das freut mich immer sehr. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr wichtige Impulse gefunden habt, freue ich mich auch immer mal über einen Kommentar oder über eine Nachricht. Und denkt daran, das magische Dreieck ist kein Fluch, sondern einfach nur ein Werkzeug zum
so
Erfolg.
Ist so ist genau. Das.
Am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.